ARD.
Langsam tuckert die kleine grüne Diesellok los. Auf dem Schmalspurgleis geht's geradewegs ins Moor, ins Tister Bauernmoor, auf halbem Weg zwischen Hamburg und Bremen gelegen im nördlichen Niedersachsen. 10 PS hat die Lok und damit zieht sie 5 Wagen und 60 Fahrgäste hinter sich her. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich fahre auch mit für diese Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Vorne auf der Lok sitzt Günther Klintwort, ein freundlicher älterer Herr von 79 Jahren. Brille, wetterfeste blaue Jacke und eine Mütze mit dem Schriftzug Moorbahn drauf. Er ist kein Eisenbahner, früher fuhr er mal LKW. Jetzt ist er schon seit 25 Jahren bei der Moorbahn und fährt wie eine Handvoll weiterer Lokführer souverän seinen Zug.
Man sollte schon mal ein bisschen in den Kurven, schon ein bisschen langsamer fahren und so weiter. Aber eigentlich haben wir eigentlich keine Probleme. Wir unterhalten das Gleisbett immer, kontrollieren das immer wegen Absacken. Wir hatten in den trockenen Sommern, da hatten wir schon Probleme, ne? Dass es stellenweise bis zu 12 cm abgesackt ist. Und da haben wir richtig gearbeitet, immer hochnehmen, unterfüttern. Und wir müssen ja mit Hackschnitzel arbeiten. Mit Schotter dürfen wir nicht arbeiten, weil das Naturschutzgebiet ist. Und das muss ja alles so bleiben, wie es ist.
Wenn Sie fahren, müssen Sie dann so aufpassen beim Fahren? Oder haben Sie auch noch die Möglichkeit, ein bisschen rechts und links zu gucken und die Schönheiten vom Moor zu sehen?
Ja, ich halte ja unterwegs noch ein paar Mal an, erzähle was über Flora und Fauna und fahre dann zum Turm, gehen zum Turm hoch und können die wieder vernässten Flächen da überblicken. Wenn wir Glück haben, sehen wir auch Kraniche oder auch nicht, weil die tagsüber sind die auf den umliegenden Feldern und fressen und abends stellen die sich da ins Wasser rein, um vor ihren Fressfeinden sicher zu sein. Fuchs, Dachs, Marderhund. Und jetzt neuerdings haben wir auch ein kleines Rudel Wölfe mit 18 Stück.
Gibt es eine Lieblingsjahreszeit von Ihnen? Wann fahren Sie am liebsten?
Ich gehe zu Fuß alleine, Anfang Mai, wenn die ganze Vogelwelt in der Balz ist. Und dann gehe ich hier ins Moor. Das ist das Schönste, was es gibt.
Immer wenn Günther Klintwort den Zug unterwegs stoppt, dann erzählt er seinen Passagieren alles, was sie übers Moor wissen müssen und was sie wissen wollen.
Das ist das typische Torfmoos, was auf dem Wasser schwimmt, wo draus neuer Torf entsteht. Das ist das Anfangsstadium vom Moor. Nachher kommen andere Pflanzen dazu, so wie das Wollgras, Pfeifengras oder die Heide. Es gibt ungefähr 20, 25 verschiedene Arten hiervon. Fragen Sie bitte nicht, welche Art das ist, weiß ich nicht. Man hat mir gesagt, das ist die mittlere. Besteht fast zu 100% aus Wasser, also ein klein bisschen drücken. Wahnsinn, wie viel Feuchtigkeit es aufnimmt. Also fürs Moor unheimlich wertvoll. Ne?
Seit Menschengedenken wird im Tister Bauernmoor Torf abgebaut. Die obere Schicht verwendeten sie früher als Streumaterial fürs Vieh. Mit dem schwarzen Torf von weiter unten haben sie geheizt. Jeder Hof in der Gegend bekam dafür einen Teil des Moors zugeteilt. In den 1920er Jahren begann dann der organisierte Torfabbau. Die Menschen entwässerten das Moor mit Hilfe von langen Gräben, über die das Wasser abfloss. Der Brenntorf wurde bis nach Hamburg oder Bremen verkauft.
Ab 1930 intensivierte man den Torfabbau. Zeitweise waren mehr als 120 Leute hier beschäftigt. Und der Abbau hatte somit eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung in der Kleinregion Tisteburg-Sittensen. 1950 begann dann die maschinelle Abtorfung. Viele Arbeitskräfte wurden dazu nicht mehr benötigt. Und die Bedeutung als Brenntorf schwand schnell. Da wurde ja umgesattelt auf Heizöl, war ja viel einfacher und billiger, ne?
Stattdessen versetzte man den Torf mit Kunstdünger und verwandte ihn für Felder und Gärten. Zeitweise wurde der Torf bis nach Saudi-Arabien verkauft.
Der Torfabbau endete im September 1999, als die Konzession des Werkes erlosch. Schon in den 80er Jahren kaufte der Landkreis Stück für Stück große Moorflächen auf, um diese nach Ablauf der Abbaukonzession des Torfwerkes unter Naturschutz zu stellen. Zusammen mit den Naturschutzbehörden hat der Moorbahnverein einen jetzt 4,5 Kilometer langen Rundkurs erarbeitet. Da, wo ich die letzte Weiche eben umgestellt habe und die nächsten 1000 Meter, haben wir 2017 gelegt. Und seit 2018 dürfen wir die auch mit Personen befahren. Musste erst abgenommen werden von der LEA, der Landeseisenbahnaufsicht und der hat die Strecke für sehr gut befunden. Und jetzt haben wir einen richtigen schönen Rundkurs von 4,5 Kilometer. Früher sind wir da hochgefahren, gerade hoch, hinten eine kleine Schleife und die gleiche Strecke zurück. Jetzt haben wir einen richtigen schönen Rundkurs.
Ein Drittel aller deutschen Moore liegt in Niedersachsen. Sie bedecken rund 8% der Landesfläche. Große Moorflächen haben auch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern. Viele Moore werden heute landwirtschaftlich genutzt, zum Beispiel als Wiese.
Moore haben in weiten Teilen Niedersachsens die Landschaft geprägt. Lange Zeit galten die Moore für den Menschen als lebensfeindlicher Raum. Kaum passierbar, oft nebelverhangen, eben unheimlich. Und weil die trotzdem hier ansässige Bevölkerung überleben wollte, wurde das Moor nach und nach kultiviert. Das heißt, entwässert, Gräben wurden gezogen, es wurde Sand, also mineralische Stoffe auf das Moor gebracht und das Ganze gepflügt. Es kam so zu einer Vermengung von Mineralstoffen und Torf. Dadurch konnte sich der Torf zersetzen und bildete zusammen mit den Mineralstoffen eine nährstoffreiche Bodenschicht, auf der sich Pflanzen und Getreide entwickeln konnten.
Moore entstehen da, wo sich das Wasser staut, wo es nicht abfließen kann. Die niedersächsischen Hochmoore, wie das Tister-Bauernmoor, entstanden vor etwa 50.000 Jahren nach der Eiszeit. In den Mooren entsteht im Verlauf von Jahrhunderten Torf. Wie das geht, erklärt Günther Klintwort.
Es gab im Wesentlichen nur Torfmoose und Flechten. Diese haben die Eigenart, nach oben zu wachsen, während die unter Wasser befindlichen Teile nach einer gewissen Zeit absterben und auf den Boden sinken. Diese Pflanzenteile können aber infolge des sauren Wassers, in dem sich keine Fäulnisbakterien entwickeln, nicht verrotten und bilden allmählich eine Torfschicht auf dem Boden des Moorgewässers. So wächst die Torfschicht mit der Wahnsinnsgeschwindigkeit von etwa 1 bis 2 Millimeter pro Jahr, also etwa 8 Zentimeter in 100 Jahren.
Heute sieht das Moor ganz anders aus als früher, vor dem Eingriff der Menschen. Ursprünglich stand hier kein einziger Strauch, erst recht kein Baum. Erst nachdem Teile des Moors für den Torfabbau entwässert waren, konnten hier Bäume wachsen. Jetzt wird der Prozess wieder umgekehrt.
Nachdem der Torfabbau eingestellt wurde, wird nun durch Absperren der Entwässerungsgräben das Moor durch Regenwasser wieder vernässt. Torfmoose und Flechten können sich bilden, absterben, absinken und eine neue Torfschicht bilden. Wie gesagt, etwa 8 cm in 100 Jahren. Aber auch dieser Vorgang ist nur möglich, wenn nach dem Torfabbau noch eine alte Torfschicht über der wasserundurchlässigen Mineralschicht verblieben ist. Also das hat das Torfwerk da hinten zur Auflage bekommen, mindestens einen halben Meter unten sitzen zu lassen, damit sich das Moor schneller regenerieren kann.
Heute ist das Tister-Bauernmoor wieder zu einer einzigartigen Naturlandschaft geworden, mit vielen Tieren und Pflanzen, die hier leben.
Sauerampfer, Weidenröschen sowie Pfeifengras. Ne? Pfeifengras ist das hier. Ne? Deshalb nennt man das auch Pfeifengras. Früher hat man ja viel Pfeife geraucht. Und die musste ab und zu mal sauber gemacht werden. Und ein paar Mal durchziehen, dann war die Pfeife mit den Fruchtständen sauber. Ne? Aber Pfeifen geht auch. Ne? In der Schulzeit ging das jedenfalls noch. Ja. Pfeifengras und den Sonnentau. Den Sonnentau, den zeige ich gleich noch mal, wenn ich welchen finde. Sonnentau ist übrigens eine sogenannte fleischfressende Pflanze. Mit ihren klebrigen Tentakeln fängt sie kleinere Insekten und erhält somit die eiweißreiche Nahrung, die sie über den nährstoffarmen Boden nicht erhalten kann.
Das Moor ist gleichzeitig Lebensraum für viele Vögel. Brachvogel und Rotschenkel, Kiebitz und Birkhahn. Auch die Kanada-Gans hat sich breit gemacht. Außerdem rasten hier im Frühjahr und Herbst tausende Kraniche auf ihrem Weg vom und ins Winterquartier. Moore sind aber nicht nur lebendiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sie sind auch unheimlich und gefährlich für Menschen und Schauplatz schauriger Geschichten. Lokführer Günther Klintwort weiß, was davon stimmt und was nicht.
Ehrlich, da von denen früher berichtet wurde, hat es, so wissenschaftliche Forschungsberichte, wirklich gegeben. Es handelt sich hierbei um Methangasblasen, die sich auf natürliche Weise entzündeten und so manchen Wanderer auf die falsche Fährte und somit in den sicheren Tod lockten. Noch heute findet man Moorleichen, die schon seit Jahrhunderten im Moor lagen und deren Gesichtszüge durch die konservierenden Eigenschaften des Moores sogar noch zu erkennen sind. Moorgeister hingegen, von denen in alten Schriften die Rede ist, gibt es mit Sicherheit nicht. Und das müsste ich ja auch wissen. Mir ist nämlich so ein Geist noch nie begegnet. Und ich bin schon mehr als 120 Jahre in diesem Job tätig.
Eisenbahnen im Moor. Kleine Feldbahnen sind das, mit denen Torf transportiert wurde, das man im Moor abgebaut hat. Heute gibt es noch eine ganze Reihe dieser Moorbahnen, die Besucher mit ins Moor nehmen. in diese etwas geheimnisvollen Gebiete mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Zum Beispiel die Moorwelten in Wagenfeld und die Uchtermoorbahn, beide zwischen Hannover und Osnabrück gelegen. Oder das Ahlenmoor im Herzen des Landkreises Cuxhaven, das Westermoor in Saterland, fast an der niederländischen Grenze. Das alles sind, wie gesagt, kleine Feldbahnen, zum Teil in Naturschutzgebieten, zum Teil werden die Moore auch noch wirtschaftlich genutzt, wie das Westermoor in Saterland. In Süddeutschland gibt es noch eine ganz normale Regionalbahn, die durch das größte intakte Hochmoor in Mitteleuropa fährt, das Wurzacher Ried. Deshalb heißt die Bahnlinie Moorbahn. Sie liegt zwischen Ulm und dem Bodensee und führt von Aulendorf nach Bad Wurzach. Aus dem Zugfenster raus sieht man, wie das Moor nach 200 Jahren Torfabbau wieder wächst. Übrigens, der Torf, der hier vor 150 Jahren abgebaut wurde, ist damals auch als Brennmaterial in Dampfloks verwendet worden, statt Kohle. Von Zügen im Moor erzählt die heutige Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo Sie Podcasts hören. 570 Hektar groß ist das Tister Bauernmoor zwischen Hamburg und Bremen im Norden von Niedersachsen. Das Moor liegt südlich von Burg Sittensen. Das ist ein kleines Dorf mit 20, 30 Häusern. Am Eingang zu dem Moor gibt's ein Haus der Natur. Da ist der Bahnhof für die Moorbahn. 100 Meter weiter steht der Lokschuppen. Hier werkelt Jürgen Otten, 72 Jahre, früher Bürgermeister und von Anfang an eine der treibenden Kräfte hinter dem Moorbahnprojekt. Im Lokschuppen steht eine kleine Draisine, zwei Holzbänke, darunter ein Elektromotor, von Otten selbst zusammengebaut. Basis dafür war ein Krankenfahrstuhl. Die Draisine wird mit einem kleinen Hebel bedient. Das ist so einfach, dass sogar ich das kann. Also darf ich damit, zusammen mit Jürgen Otten, ins Moor fahren.
Meine Enkeltochter, die war 3 Jahre alt. Und als ich dann geplant habe, diese Draisine zu bauen, da habe ich so geplant, dass sie das Ding fahren kann. Das heißt also ein Joystick, kein Hebel zum Pumpen, für nichts, wo man sich die Finger einklemmen kann. Und also kam diese Rollstuhllösung in Frage. Das ist natürlich eine tolle Sache für die Kinder. Hier müssen wir die Weiche umstellen. Machen Sie mal kurz ran. Das ist ja das Schöne beim Lokfahren. Man muss die Weiche einfach stellen, dann kann man losfahren und hat keinen Lenker. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass es auch ganz interessant ist, fürs Leben Lok zu fahren. Wenn man einmal die Weiche gestellt hat, dann muss man genau dahin. Man braucht nicht mehr nachzudenken. Und das ist eigentlich ein Grund, weshalb ich gerne Lok fahre und man viel lernen kann fürs Leben.
Vom Lokschuppen aus geht's am Haus der Natur vorbei. Hier ist unter anderem ein Café für die Besucher untergebracht, finanziert von Zuschüssen aus EU, Bund und Land und aufgebaut von einem Verein.
Wir sind inzwischen 90 Leute etwa. Der Moorbahnverein Burg Sittensen e.V. hervorgegangen aus einer Aufgabe, nämlich die Aufgabe, diese Kleinbahn hier, diese Moorbahn, Schmalspurbahn, zu erhalten. Da muss man vielleicht ein klein wenig weiter zurückgucken. Mit der Bahn wurde ja hier jahrzehntelang Torf aus dem Moor geschleppt. Und irgendwann in den 90er Jahren hieß es dann hier im Ort bei uns, in Tiste, kleiner 800-Seelen-Ort, da hieß es dann plötzlich, die Torfgewinnung soll eingestellt werden. Renaturierung kam dann, Wiedervernässung. Ja, dann ging die Planung los, Wiedervernässung, die Gräben wurden geschlossen. Der Graben, der hier rechts von uns zu sehen ist, der das Wasser in die Oste abgeführt hat, wurde geschlossen. Das Wasser sollte ja wieder im Moor bleiben. Und dann hat man natürlich außerhalb in Hannover, im Landkreis Rothenburg, in der Naturschutzbehörde, beim NABU, BUND, hat man überlegt, wie gestalten wir denn dieses geplante Naturschutzgebiet. Und man war sich sehr schnell einig, Eisen gehört nicht ins Moor, Bahn gehört nicht ins Moor. Das hat uns damals auf den Plan gerufen. Also ich für meine Person war politisch eigentlich sehr engagiert, über ein paar Jahrzehnte, und konnte mir damals vorstellen, diese Bahn langfristig zu erhalten.
Die gab es vorher zum Torf. Abbau.
Zum Torftransport. Gegenüber der Straße liegt das alte Torfwerk. Ist heute eine Bauruine. Damals wurde das Torf hier aus dem Tister Bauernmoor industriell gewonnen, mit den Loren und mit den Zügen hier über die Straße transportiert, über die Oste weg ins Torfwerk. Und den Jägern mit Naturschützern war man sich dann sehr schnell einig, die muss in den Hochofen rein. Und wir hatten dann, wie gesagt, ein anderes Interesse und haben uns dann zusammengesetzt. Und irgendwo kam dann die Idee auf, nee, das lassen wir uns nicht bieten, wir wollen die Bahn erhalten. Ja, zunächst waren es lose Gespräche, dann wurde 1998 der Verein gegründet. Mit dem Ziel, dass wir zeigen wollten, auch ist es auch bei uns zu Hause schön. Wir müssen nicht weit wegfliegen, wir müssen auch nicht weit wegfahren. Und wenn jeder vor seiner Haustür die Chance nutzt, die wir hier genutzt haben, dann würden viele, viele tausend Kilometer entfallen.
Die Bahn ins Moor fährt immer pünktlich und Streiks gibt's auch keine. Jürgen Otten blickt zufrieden zurück auf die vergangenen 25 Jahre. Heute ist hier ein kleines Idyll entstanden, sagt er. Der Streit um den Erhalt der Moorbahn hat damals zwar viel Zeit und Kraft gekostet, aber es hat sich gelohnt. Die Moorbahn wird ehrenamtlich betrieben. Das macht viel Arbeit, aber auch viel Freude.
Das erleben wir auch, wenn wir hier mal Arbeitsdienste machen und einfach Leute einladen dazu, wie gerne die kommen, was dann für Stimmung ist, obwohl es teilweise schwierige und schwere Arbeit ist. Ich bin also davon überzeugt, dass die Menschen eigentlich nur darauf warten, irgendwie ehrenamtlich tätig zu werden. Und wenn man hier einmal, zweimal die Woche hergeht und ein bisschen die Hake und die Schaufel in die Hand nimmt oder auch mal den Hammer oder halt mit Gästen ins Moor fährt, das ist ein wunderschönes Hobby. Mache ich gerne Werbung für. Denn wir sind ein ganz normaler Verein. Also von 90 Mitgliedern haben wir vielleicht 30 Aktive. Jetzt sind wir hier am Eingang zum Tister Bauernmoor. Hier haben wir noch Sand unter den Füßen. 100 Meter weiter fängt es langsam an, ins Moorige überzugehen. Es wird feuchter, es wird matschiger. Jetzt fangen die Gleise langsam auch an, ihre Aufgabe zu übernehmen, nämlich über weichen Grund mit einer großen Fläche große Lasten zu transportieren und das mit möglichst wenig Energie.
Und das funktioniert zuverlässig? Also wenn ich mir vorstelle, da vorne sieht es ja schon ziemlich feucht aus. Also das hält auch alles?
Das ist teilweise schwierig, das Ganze. Dann haben wir auch große Balken untergelegt. Wir haben ja teilweise Gleise neu gebaut. Dieses Hauptgleis, wo wir gerade hochgucken, das hat hier schon ewig gelegen. Ist auch schon zumindest einmal erneuert worden. Das haben wir so übernommen. Stopp mal eben. Wir müssen noch eben die Weiche umstellen. Also dieses Hauptgleis haben wir so übernommen, pflegen und reparieren und so weiter, klar. Aber dieses Gleis, wo wir jetzt drauf fahren, die sogenannte Westtangente, die haben wir 2013 komplett neu gebaut. Wir wollten nicht gerade hochfahren und zum Moor denselben Weg wieder zurück. Jetzt fahren wir quasi im Westen so ein bisschen um das Moor rum, lassen es auf der linken Hand liegen, kommen an die großen Wiesen ran von dem Klostergut Burg Sittensen. So, diese Westtangente ist natürlich eine tolle Angelegenheit, weil die Gäste einfach mehr sehen. Und wir kommen auch noch an sehr schönen Strecken vorbei. Wir zeigen das Moor hier. Unsere Eltern oder Vorfahren haben ja dieses Moor hier, ja, man kann sagen, ausgebeutet oder sie haben den Torf geerntet. Da könnt ihr auch was von aussuchen. Aber sie haben durch den Torfabbau, dadurch, dass sie hier viel, viel Torf rausgeholt haben, haben die das Ganze abgesenkt und haben große, nachdem die Gräben verschlossen waren, große Wasserflächen geschaffen. Große, sehr seichte, teilweise nur 5 cm bis 60 cm tief. Und das sind die idealen Flächen für Zugvögel. Einmal die Kraniche. Der steht mit seinen langen Beinen im Wasser. Da ist er sicher vor Raubzeug wie Füchsen, Marderhunden und jetzt inzwischen auch den Wölfen. Alle, die ernähren sich ja gerne von Kranichen, aber wenn sie im Wasser stehen, ist da kaum ranzukommen. Und hier haben wir halt sehr viele große Flächen und damit haben wir auch sehr viele Kraniche. Hier überqueren wir jetzt gerade mal den einzigen Weg, der hier ins Moor führt. Halten Sie mal kurz an. Hier kann jeder reingehen. Das Moor hat 365 Tage im Jahr auf. Was muss man mitbringen? Zeit. Ordentliches Schuhwerk, bisschen was zu trinken. Essen ist auch nicht schlecht. Handy kann man ausschalten, soll tatsächlich gehen. Und was ich für ganz wichtig halte, bringt Kinder mit. Bringt eure Kinder mit, Nachbarkinder mit, Enkelkinder. Was ihr finden könnt. Denn die Kinder kommen hier zur Ruhe. Die finden sich zu sich selber. Hier haben die keine Ablenkung, hier ist dunkles Wasser, hier ist es etwas kühler als anderswo. Und es ist total anders. Wenn man hier reinläuft, 2-3 Stunden sollte man schon mitbringen. Sein Müll kann man auch wieder mitnehmen, aber das klappt auch ganz gut. Was ganz gut klappt, ist auch, wir haben hier kaum irgendwelche Schäden, Vandalismus und dergleichen. Wir sind keine besseren Menschen als andere und unser Nachbarn sicherlich auch nicht. Aber wir haben nur einen Weg ins Moor und denselben Weg muss man wieder zurück. Und es kommt noch was dazu, die Bahn fährt hier ja mit vielen Gästen und von oben kann man wunderbar überall reinschauen. Die kontrollieren gleichzeitig das Gebiet. Heute, und das sehen auch unsere Kollegen, die damals nicht dafür waren, so, hat die Bahn ihre Aufgaben in jeder Hinsicht erfüllt. So, wir fahren jetzt mal ein Stück weiter. Gib mal Gas. Sie haben sich aber hervorragendes Wetter ausgesucht. Und das für den Oktober, also...
Nee, es könnte nicht schöner sein.
Hier kann das wunderbar regnen. Also und
das glaube ich Ihnen nicht.
Doch, gucken Sie sich das an hier, wie das Wasser hier steht. Ne, wir haben jetzt die letzten Tage Regenfälle gehabt. Da stehe ich normalerweise und halte meine Ansprachen. Im Moment müsste ich Gummistiefel anziehen.
Ist es gefährlich oder wissen Sie, wo es tief ist und wo es nicht tief ist, das Wasser?
Also da, wo die Gäste hinkommen, ist es nicht gefährlich. Wenn Sie auf eigene Faust versuchen, hier etwas zu erleben, was ja auch nicht zulässig ist im Naturschutzgebiet und europäischen Vogelschutzgebiet. Das heißt, wir haben hier in diesem Gebiet die höchste Schutzklasse, die es gibt.
Sind die Leute, die Ehrenamtlichen, alle hier aus dem Ort oder aus der Umgebung oder kommen die auch von weiter her?
Die kommen vorwiegend aus der Nähe, also sagen wir so bis 3-4 Kilometer aus der Samtgemeinde Sittensen vorwiegend, einfach um kurze Wege zu haben. Es sieht so aus, dass wir, wie gesagt, die 5 Fahrer haben, die die Gäste fahren und wir haben ein Arbeitsteam, besteht vorwiegend aus rüstigen Rentnern. Die treffen sich unregelmäßig, wetterabhängig, wird da kurzfristig eingeladen, kommen dann, ja früher haben wir um 7 angefangen, heute sind wir schon was älter, also fangen wir um 8 an und dann kommen dann immer unterschiedlich 3, 4, 5, 6 Leute zusammen, nicht? Dann wird ins Moor gefahren, vor wird klargestellt, was gemacht werden soll, dann wird das abgearbeitet und dann fährt man müde und kaputt nach Hause mit das und hat seinen Frieden gefunden. Was sagt meine Frau immer? Ich glaube, du träumst schon von der Moorbahn. Tja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Meistens hat die recht.
Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch gleich. Vielen Dank, dass Sie mir geschrieben haben. Immer wieder melden sich Podcast-Hörer mit Themenvorschlägen. Nicht alles davon lässt sich umsetzen, aber Sie haben mir schon viele interessante Hinweise gegeben und aus der einen oder anderen Idee ist auch schon die eine oder andere Podcast-Folge geworden. Wenn Sie mir schreiben wollen, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn@mdr.de. In dieser Folge fahren wir mit dem Zug ins Moor, ins Tister Bauernmoor im Norden von Niedersachsen. 3 kleine Dieselloks betreibt der Verein mit zwischen 10 und 27 PS. Das Tempo ist gemächlich, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 9 Kilometern in der Stunde. Schneller muss auch nicht sein, sonst haben die Passagiere ja gar keine Zeit, die Schönheiten rechts und links der Strecke zu sehen.
Wir hören jetzt ja auch diese Stöße, die Gleisstöße. Nicht? Wie das Gleis liegt, hier hängt das ein klein wenig zur rechten Seite runter. Und das ist alles in der Toleranz drin. Wir haben unser Gleis also so weit in Schuss, dass wir sagen können, ja, soweit es möglich ist und der Sicherheit auch bedarf, halten wir die Toleranzen ein. Aber dazu muss man natürlich ständig, besonders nach dem Winter, wenn wir Frost gehabt haben, wenn sich wieder was umgesetzt hat, nach Regenfällen, muss hier ständig wieder korrigiert werden, ausgemessen werden, Toleranzen eingehalten werden. Das ist eigentlich die Herausforderung bei der ganzen Geschichte hier.
Das ist dann auch die Hauptarbeit für Sie?
Das ist für uns die Hauptarbeit im Arbeitsdienst, ja. Dass wir sicherstellen, zusammen mit unserem Sicherheitsbeauftragten, alle paar Jahre haben wir dann eine TÜV-Prüfung hier. wo das Gleis geprüft wird, wo die Luhren, die Wagen, die Loks geprüft werden, ob die Bremsen funktionieren und so weiter und so fort. Einfach um halt die Sicherheit hier zu gewährleisten. Denn letztlich sind wir dann mal mit 70, 80 Leuten unterwegs. Und über Sicherheit kann man nicht verhandeln, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Die muss einfach gegeben sein. Aber da gibt es natürlich auch Spielregeln, die die Gäste einhalten müssen.
Und die halten sich dran?
Doch, die halten sich an sich sehr, sehr gut daran. Das muss ich wirklich sagen. Also, unsere Gäste sind eigentlich durchgehend sehr diszipliniert. Wir haben ja auch sehr viele Gruppen hier, die das Leben nicht so positiv getroffen hat, die also auf Gehhilfe angewiesen sind, Betreuung brauchen. Die sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn sie hier mal eine komplett andere Welt erleben. Eine Welt, die rüttelt, die schüttelt, die auch mal ein bisschen hin und her geht. Da erleben wir auch sehr viel Dankbarkeit. Ach, die gucken hier noch ein bisschen nach Westen. Hallo. Jede Ecke Gleis hat irgendwo die Geschichte. Hier fährt man runter und weiß, da war mal ein Graben. Den mussten wir zumachen. Das zieht sich durch, über die ganze Strecke. So, wir kommen jetzt hier gerade mal bei unserem Südbahnhof an. Auch Turmbahnhof genannt. Die Türme liegen hier gleich rechts. Ein etwas höherer, 33 Stufen und einer. Dann kann man mit dem Rollstuhl hochfahren. Hier steigen die Gäste dann aus, gehen dann zusammen mit dem Gästeführer auf den Turm. Da wird ein bisschen was über die Natur, die Moore, die Vogelwelt hier, auch über Moorhexen, Moorleichen. Das gehört auch mit dazu. Tja, hier hat man sehr viel Wasser aufgestaut und jetzt stehen unsere Gleise unter Wasser. Da vorne sieht man schon, dass sie weggesackt sind. Wie das Spiel weitergehen wird, wenn der Winter kommt, Frost kommt, kann man noch nicht abschätzen, aber das sieht nach sehr, sehr viel Arbeit aus. Da wurde ein kleiner neuer Damm reingezogen hier am Gleis, an der Westtangente. Und dadurch konnte das Wasser höher gestaut werden. Hier steht das einen halben Meter höher als unser Gleis und läuft uns jetzt über die Gleise weg. Hier, das ist für die Pflegearbeiten ja sehr schwierig. Wir müssen das Gleis ja mähen. Sie sehen hier die Grasreste auch. Da wird rechts und links gemäht und in der Mitte haben wir so ein Mulchmäher, der das Gras in der Mitte kurz hält. Können wir natürlich jetzt da vorne fast einen Schwimmbagger einsetzen, um das Gras da wegzukriegen.
Im Herbst neigt sich die Saison der Moorbahn langsam dem Ende entgegen. Die Kranichzeit dauert bis Mitte November. Etwa so lange fahren die Moorbahner noch jeden Abend ins Moor zum Beobachten der rastenden Kraniche. Und am dritten Advent zum Abschluss machen sie noch eine Fahrt mit Nikolaus und kleinen Geschenken für die Kinder. Die normale Fahrt dauert ungefähr anderthalb Stunden. Davor oder danach können Besucher auch noch eine kleine Wanderung durchs Moor machen.
Moorbahnfahrt ist ja ganz schön und sich was anhören ist vielleicht auch ganz schön. Aber anschließend, wenn man so ein bisschen durchgefroren ist, hier ins Café gehen und eine schöne Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, das ist auch schön. Und wenn ich meine Gäste mal ein bisschen ärgern will, dann sage ich denen, der Bäcker ist nicht gekommen oder die Kaffeemaschine ist kaputt. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Das ist ungefähr so schlimm, als wenn der letzte Waggon umgekippt ist.
Passiert aber äußerst selten. Beides, das mit dem Waggon und das mit dem Kuchen. Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel Unterwegs, das Reisemagazin im Inforadio des RBB. Exotische Ziele und sehenswerte Orte ganz in der Nähe. Und wenn Sie wieder mal mit dem Zug unterwegs sein wollen, dann nehme ich Sie mit in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Am letzten Sonntag im Monat. Ihr Markus Wetterauer.